Es ist Zeit für einen Stammtisch, es ist Zeit für einen Gast, es ist wieder Zeit für den Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge.
Grüß euch auch von meiner Seite, Gary. Meine Wenigkeit und unser Gast Patrick, herzlich willkommen bei uns. Vielleicht magst du dir mal kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin der Patrick Bitzinger. Ich möchte mir Danke sagen für die Einladung. Ehrt mich sehr. Wer bin ich? Ich bin 28 Jahre. Ich bin sehbehindert und komme ursprünglich aus dem Paracycling, also aus dem Tandem-Radsport, habe das 5 Jahre, ja, sage ich mal, semi-professionell gemacht. Wollte mich da für die Paralympics in Rio qualifizieren. Da habe ich dann die Quali knapp nicht geschafft, aber das habe dann beschlossen, dass ich das gut sein lasse, weil ich wollte nicht, dass mein Leben 24 Stunden nur um den Sport dreht. Habe dann 2016 bin ich aus dem Nationalteam zurückgetreten und habe dann 3 Jahre mich im Triathlon versucht. War eher also schwierig, weil das Problem ist, mit den ganzen Guides, also vor allem beim Training regelmäßig Guides zu finden für Intervalle und so weiter, das war eher mühsam. Und jetzt seit 2-3 Jahren mache ich eigentlich nur mal wettkampfmäßig laufen. Genau, das ist so mein...
Ja, also die Konklusion aus dem Ganzen, aus der Vorstellung, du bist extrem guter Sportler, du bringst Leistungen, wo ganz viele Sehende mit den Ohren schlackern und uns interessiert da dazu natürlich brennend, wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Wir reden da von Leistungen. Du bist gestern an VCM Vorbereitungswinterlauf Hauptallee bei Glatteis und Wind gelaufen in einer Stunde 32 und ein paar zerquetschte. Wie gesagt, das sind Leistungen, wo ganz viele normal Sehende nie und nimmer hinkommen. Das sind einfach Werte, die wirklich schnell sind. Wie schafft man das mit einer Behinderung? Wie schafft man das, nicht zu sehen und so schnell zu laufen?
Ganz genau. Also auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Geschichte grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, dass wir das irgendwie ein bisschen chronologisch aufrollen. Vielleicht magst du erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und dann glaube ich, kommen wir schon zum wesentlichen Part, wie der Sport jetzt in der Form so aussieht heute.
Ja, also wie das mit dem Laufen, das funktioniert eigentlich relativ easy. Also ich habe einen Guide, mit dem bin ich mit der Bahn verbunden. Mhm. Und der gibt mir halt dann akustische Kommandos und ja, das Band ist relativ elastisch. Also ich merke natürlich, ich laufe immer rechts vom Guide und wenn er nach links abbiegt, sagt er natürlich nach links. Aber ich merke natürlich auch dann den gewissen Zug. Zu den sportlichen Leistungen. Ich habe ja 2 gesunde Haxen, ich habe einen gesunden Körper. Also warum soll ich jetzt nicht die Leistungen bringen können? Auf körperlicher Ebene bin ich ja nicht wirklich eingeschränkt. Das Einzige, was immer schwierig ist, das ist im gesamten Blindensport, sind immer die Guides. Also das ist eher das größere Problem.
Ja, weil es langsam sind, ne?
Nein. Das Problem ist einfach, wenn man selber, also wenn der Blinde stärker wird, dass man dann die Guides, dass sie die dann bereit erklären, mit dir dann die Intervalle zu machen, weil das ist einfach das Wichtige, ein kontinuierliches Training da zu absolvieren. Das ist, ohne dem geht es einfach nicht und das hindert viele daran, sich einfach weiterzuentwickeln.
Klar, also die Physiologie ist natürlich dieselbe, ja, und das Beeindruckende ist ja eben genau das, die Umstände zu meistern und trotzdem einen regelmäßigen Trainingsprozess zu haben und diese Reize setzen zu können. Ich denke da dann eben auch an Probleme, wie du gesagt hast, wo kriege ich dann Trainingspartner her?
Ja, vielleicht darf ich da eine Zusatzfrage stellen. Das würde mich interessieren, nämlich, wie ist das so, der Trainingsprozess? Also ist es dann wirklich so, dass alles immer gemeinsam trainiert wird? Also muss das ein ganz homogenes Team sein? Weil das stelle ich mir natürlich auch dann schwierig vor, weil wenn sich der Guide entwickelt sich ja dann auch sportlich, ja, und wenn man sich dann halt nicht parallel entwickelt, ja, ist es eigentlich ja schon vorprogrammiert, ja, dass es schwierig wird.
Na, also im Prinzip, ich habe viele verschiedene Begleitläufer. Momentan habe ich aber das Glück, dass ich mit Paul einen fixen Guide habe, mit dem ich einmal in der Woche Intervalle mache.
Ah, cool. Ja.
Das ist immer am Mittwoch in der Früh, das ist immer unser Fixpunkt und da weiß ich, da laufen Intervalle. Er sagt mir auch immer dann ein paar Tage vorher, was ist das Programm, damit er darauf einstellen kann, dass ich die restliche Woche planen kann mit anderen Guides oder andere Sportarten, weil ich mache jetzt nicht nur Laufen, ich gehe auch Rudern und so weiter, dass ich die Belastung da ein bisschen steuern kann. Aber das ist das Wichtigste, dass man da einfach dass man da eine gewisse Kontinuität hineinbringt und
dass du jemanden findest, auf den du dir verlassen kannst. Ne?
So ist es. Das ist einfach das ist sehr wichtig, dass man da.
Paul, den kenne ich natürlich. Ja. Und Paul ist ja einer meiner betreuten Athleten. Und dementsprechend haben wir auch zu dir gefunden. Hat sich einmal ergeben, dass über einen Bekannten von mir, den weißen Kenianer, Andy Beichel, über eine Gruppe eine Anfrage gestellt wurde, eben genau in die Richtung. Es wird ein Guide gesucht für ein Projekt Halbmarathon in Richtung unter 1 Stunde 35 und ob ich jemanden kenne, der sich da aus dem Wiener Raum dafür bereit erklären würde. Und das war dann eben der Paul. Der Kontakt ist da hergestellt worden und das hat gleich funktioniert. Und da muss man eben auch dazu sagen, als Guide muss man dann doch besser laufen können, schneller laufen können als die angestrebte Zeit des Blinden. Irgendwie soll dann, wenn man akustische Signale geben, soll ja nicht die Puste ausgehen und man bringt kein Wort mehr.
Sie sollten nur verständlich sein.
Verständlich sein und es lag dazu nicht unbedingt schon aus den Ohrwascheln aus der Sprudel. Ja. Und da ist es dann gar nicht mehr so leicht, Läufer auf dem Niveau zu finden, weil ich glaube, das, was du meinst, das Problem ist, dass dann genau auf dem Niveau die Guides schon sehr bedacht sind auf ihren eigenen Erfolg und auf ihre eigenen Leistungen.
Ja, genau.
Und sich dann quasi dem unterzuordnen oder das Ganze dem unterzuordnen, das machen nicht viele. Und dementsprechend,
und
der Paul ist da so ein netter Kerl.
Das ist halt wirklich ein cooler Typ. Nett, weil steckt halt dann zurück, was seine Laufleistung betrifft. Aber weil er natürlich nicht sein Tempo laufen kann. Wir laufen dann logischerweise mein Tempo in den Intervallen. Ist halt ein bisschen langsamer, aber das ist, macht ihm in dem Moment das nichts aus und das ist jetzt schon, finde ich, eine riesen Wertschätzung eigentlich.
Das macht bei ihm gar nichts aus, weil meistens ist er eh zu schnell unterwegs in den Intervallen, dem vorgibt. Und dementsprechend trifft sie das gut. Und in Richtung Kontinuität ist es auch kein Schaden für ihn. Also es ist gut, wenn er fixe Termine hat in der Woche, die er einhaken sollte, weil dann passiert es auch als Training. Sonst ist die
Gefahr. Auslassen kann er nicht, weil sonst stehe ich live am Deal.
Also die Verbindlichkeiten da sind schon Gold wert und eben nicht nur für dich, sondern auch für ihn. Wie war das? Gehen wir da vielleicht noch ein bisschen noch weiter zurück. Wie hat Sport in deiner Kindheit ausgeschaut? Seit wann bist du blind?
Also wenn wir es jetzt mal ganz von vorne aufrollen, also bin mit einem Wasserkopf auf die Welt gekommen. Da hat sich einfach Gehirnflüssigkeit im Kopf gestaut, weil die Leitung zwischen dem Bauch und dem Gehirn, die Verbindung, die gibt es bei mir nicht. Und sie haben mir dann eine Drainage eben verlegt, die läuft auf der Oberfläche. Und die Drainage war mit 7 und mit 14 zweimal blockiert und der Druck hat den Sehnerv abgequetscht. Und bis 7 habe ich ganz normal gesehen, zwischen 7 und 14 circa 10% auf dem rechten Auge, links nichts mehr. Und seit dem 14. Lebensjahr sehe ich ja, medizinisch gesehen 1%, also Umrisse auf 2-3 Meter bei gutem Kontrast. Genau.
Dementsprechend hat sich dann auch situationsbezogen natürlich ergeben, dass du da schon damit umgehen lernen musstest. Also 10% auf einem Auge ist ja dann auch nicht mehr besonders viel und man muss da schon lernen, damit umzugehen.
Ja, 10%, es klingt relativ wenig für einen Laien. 10% ist eigentlich noch relativ viel, sage ich mal. Da habe ich mit einem normalen Ralf noch fahren können. Also, da bin ich, also Laien auf der Straße haben mich nicht traut, oder das haben meine Eltern nicht wollen. Aber hinten nach ein Freund oder so, das war eigentlich kein Problem. Das ist noch okay gewesen. Genau. Und jetzt zu eurer Frage, wie meine sportliche Kindheit. Ich war nicht unbedingt der Sportlichste. Im Kindesalter war ich eher ein bisschen mollig. Das hat sich eigentlich erst im Jugendalter entwickelt. Ich bin mit 14 oder 15 bin nach Wien. Und da habe ich dann erst gemerkt, was für Riesenangebote es eigentlich gibt an Sport und auch für Blinde und Sehbehinderte. Und dann bin ich da erst in dem Alter in den Sport gekippt, sage ich jetzt mal.
Und da war dann im Prinzip gleich Richtung Radsport alles ausgelegt, oder wie darf man sich das vorstellen?
Nein, also ich habe eigentlich in vielen verschiedenen Sportarten geschnuppert. Also am Anfang, ganz ursprünglich, bin ich geschwommen, weil in dem Verein, wo ich bin, ist also Verein für Blinde und Sehbehinderte, sind auch ein paar Körperbehinderte, aber eher der überwiegende Teil ist also ein Sehbehinderte. Und wir waren zu der Zeit waren halt sehr gute Schwimmer. Und da war klar, dass ich auch mal zum Training gehe. Es hat mir aber irgendwie nicht so Spaß gemacht, da in der Bahn meine Runden zu ziehen. Das war nicht unbedingt das meine.
War das im Blindeninstitut?
Da war ich im Blindeninstitut, ja.
Okay, na, das Bad kenne ich.
Genau.
Da habe ich auch immer wieder Schwimmkurse gegeben. Mhm. Und da kenne ich auch die Organisation oder den organisatorischen Rahmen vom Blindenschwimmen.
Ja.
Da gibt es in Wahrheit keine Guides. Also die Blinden werden, oder die Sehbehinderten, blind sind nicht wirklich alle, auf die Bahn gebracht, zur Bahn geführt und dann schwimmen sie ohne irgendein Problem. Also wenn man von außen zuschaut, da aus Laie sieht man nicht, dass da irgendwelche Probleme geben würde.
Ja, genau. Ja. Es ist nur natürlich beim Schwimmen auf der Bahn, können nicht 10 Blinde auf einmal schwimmen. Mhm. Das geht nicht. Das ist wie bei Sehenden, dass du aufgefallen wie eine Perlschnur, das funktioniert bei Blinden nicht. Also ich sage mal, 3, das geht gut, aber mehr ist dann eher schon schwierig.
Ja, das ist das Angenehme, glaube ich, da im Medium Wasser noch, dass man auch spürt, wenn wer näher kommt oder wenn wer daherkommt, nur eher. Das kennt man vielleicht so als Sehender auch, wenn man hinter jemandem auch schwimmt und das knapper wird, spürt man das eher. Ja. Ich denke halt eher als beim Laufen. Gibt es da oder bei anderen Sportarten, ich denke schon, du wirst wahrscheinlich auch schon so feinfühlig sein, dass du das beim Laufen und anderen Sportarten dann auch schon merkst, oder? Wenn jemand näher kommt oder.
Ja, nein, es ist, also beim Laufen, also von hinten ist mir ja egal, weil ich orientiere mich logischerweise nach vorne.
Ja.
Aber wenn knapp vor mir wer ist, das irritiert mich extrem. Das hemmt mir auch ein bisschen eigentlich, weil da tendiere ich immer, dass ich dann den überholen muss. Also weil ich mag das nicht, wenn einer im Meter vor mir ist, dann habe ich mir das Gefühl, dann steige ich auf die Zehen oder auf die Fersen. Ja. Deswegen.
Also war gerade wieder unabhängig davon, ob du jetzt sehen kannst oder nicht, weil das geht mir auch so.
Aber da kann ich halt ungefähr dann, also ihr könnt ja den Abstand einschätzen, ich kann den Abstand nicht so einschätzen. Ja. Und deswegen, das finde ich oft ein bisschen nervig, aber ja, wenn man jetzt bei einem größeren Volkslauf wie am Night Run oder so ist, ja okay, dann muss ich da durch, dann muss ich einfach mich voll und ganz auf den Guide verlassen und darauf vertrauen, dass mir der nicht auf den Vordermann auflaufen lässt.
Da wären wir wieder dabei, dass der womöglich hoffentlich noch nicht im Laktat
das ist ja das. Genau.
Also du hast dann gesagt, du warst dann quasi voll im Radfahren drinnen, bevor wir irgendwie zu dem Triathlon-Experiment kommen, was mich natürlich auch sehr interessiert. Wie ist das dann beim Radfahren alles abgelaufen?
Naja, also nach dem Schwimmen habe ich dann schon auch ein bisschen ins Laufen hineingeschnuppert. Und parallel dazu bin ich auch auf das Tandemfahren gekommen. Und das hat mir eigentlich immer mehr Spaß gemacht wie das Laufen. Ich war jetzt nicht der Riesenläufer, das war eigentlich nicht so das meine. Und ich war dann 2012 mit dem paralympischen Jugendcamp in London. Und das hat mir eigentlich dann das war der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt da wirklich richtig Gas geben. Ich war da in London im Velodrom und das war die Stimmung, die war da richtig, richtig cool. Und da habe ich gedacht, ja, einmal bei Paralympics, bei so einer Stimmung, aber Runden drehen, das wäre richtig lässig. Ja, bin dann nach Hause gekommen, extrem motiviert, war dann auf der Suche nach Trainer, den habe ich auch relativ schnell gefunden gehabt. Mit dem Bernhard Koller auf der Schmelz, das hat eigentlich super funktioniert. Aber es war dann, ja, bin dann älter geworden, dann habe ich die Ausbildung und alles abgeschlossen und dann habe ich gesagt, soll sich wirklich alles nur an dem Radsport drehen? Dann habe ich gesagt, nein, das will ich nicht und ja.
Gibt es da beim Radsport olympisches Programm, Paralympics, ist nur auf der Bahn oder gibt es da Straßenrennen auch?
Also es gibt Straßenrennen und Bahn. Also es ist Straßenrennen, Zeitfahren. Und auf der Bahn gibt es, ich glaube, Sprint, Scratch.
Okay.
Und na, 4000 Meter.
Ah, okay.
4000 Meter, 1000 Meter und Sprint. Ich glaube, Scratch gibt es gar nicht. Oder gibt es? Ich weiß das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, da sind wir komplett überfragt. Also im Auto bei der Herfahrt haben wir schon kurz gesprochen. In den Trainerausbildungen, ich glaube, wir hatten einen Nachmittag, der in Richtung Behindertensport gegangen ist. Das war beim Schwimmtrainer. Das Einzige, was da bei mir hängen blieb, ist, dass es unglaublich viele unterschiedliche Klassen gibt.
Ja.
Und natürlich ein System dahinter. Ansonsten ist da trainingsmethodisch oder ähnliches wenig hängen geblieben oder wenig, nicht hängen geblieben, sondern auch wenig angeboten worden.
Ja, der Sport, also das war für mich zum Beispiel schon, man unterschätzt das, wie auf welchem Hochleistungsniveau der paralympische Sport ist.
Ja, und mittlerweile schon sehr, sehr
Wahnsinn. Sehr, und was da auch, wie viel Wissenschaft da jetzt reingeht und so weiter. Und ich finde das total geil. Also.
Wie der Patrick vorher schon gesagt hat, klar, die Physiologie ist ja keine andere.
Ja.
Und dementsprechend, warum sollten die Leistungen nicht möglich sein? Die Fassbarkeit ist einfach das, was fehlt. Ja?
Mitunter sind es wesentlich größere Leistungen, muss man ja auch sagen.
Ja.
Stimmt.
Also ist schon cool.
Die Fassbarkeit, dass man sich das eben ohne eine Behinderung vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Ja. Also ja, natürlich, 1:32 auf dem Halbmarathon, was das für die Haxen bedeutet, kann ich mir auch vorstellen. Ja, das geht ja aus. Ja.
Ja.
Aber eben das Zusätzliche, das Ganze,
Mentalkomponente,
ohne was zu sehen und ja, nichts zu scheißen, weil in Wahrheit kann man eben bei jedem Schritt dann auch stolpern, weil was daherkommt, was man einfach nicht sieht.
Natürlich, das kann man auch.
Ja. Weil du kannst vielleicht von gestern eh erzählen, ganz ohne Komplikationen geht es dann auch selten ab, oder? Wie war das gestern?
Nein, es war recht turbulent. Wir haben zwei Stürze gehabt. Der eine, der ist, da sind wir geschnitten worden, also der war es von uns, der hat die Spur gewechselt und wir haben einfach dann, also der Ball hat dann einfach nicht mehr reagieren können und dann bin ich einfach da gelegen. Aber das kann einfach passieren, der Ball hat sich dann ewig lange entschuldigt und gesagt, gib mir Ruhe, ich will jetzt da nichts mehr hören, jetzt laufen wir einfach und fertig. Und beim zweiten Mal hat uns jemand überholt, glaube ich. Das war schon beim Zieleinlauf und da waren so Hütchen und die Hütchen habe ich dann ein bisschen mitgenommen, aber ist eh nichts passiert. Also die Veranstalter haben sie dann 10-mal entschuldigt, aber der Paul hat gesagt, eigentlich waren wir schuld. Genau, ja, das sind halt so Geschichten, die können passieren und ja, ich meine, zum Beispiel jetzt bei Straßenbahnschienen oder so, die finde ich kein Hindernis, weil ich hebe schon automatisch die Beine höher.
Yeah,
also das ist schon mal, das ist eigentlich automatisiert. Und bei einem Kanaldeckel bin ich eigentlich auch noch nie ausgerutscht.
Wie ist das? Ich meine, ich greife mal die Frage jetzt vor, weil du bist beim VCM mitgelaufen. Also jeder, der dort schon mal gestartet ist, weiß, dass das ein Wahnsinn ist. Die Turbulenz dort, der Langstrecken-Hindernislauf, sage ich immer. Wie läuft das ab für dich? Ich meine, es ist unvorstellbar. Also wenn ich mir jetzt mal kurz vorstelle, ich laufe dort, wurscht jetzt auch nur, wenn es wahrscheinlich 200 Meter sind und habe die Augen zu.
Du liegst auf dem Zehnter.
Ja, das sowieso. Und bin aber auch völlig verzweifelt nachher, weil ich glaube, ich mit den Eindrücken nicht umgehen könnte. Ja. Plus die Verletzungen. Na, Spaß beiseite. Aber allein diese Masse an Menschen rund um einen, wie nimmst du das wahr oder versuchst das irgendwie so auszublenden und dich echt nur auf den Guide zu konzentrieren? Wie kann man das irgendwie erklären?
Also zu Beginn, also ich sage die Guides immer ganz vorne. Also das bin ich wirklich, da bin ich ein bisschen, da bin ich sehr eigensinnig und sage, ich stelle mir erste, zweite Reihe, weil alleine kann man leicht überholen, aber wir zu zweit überholen, das ist schwierig. Mhm. Deswegen immer ganz vorne hin und die ersten 100, 200 oder je nachdem, wenn sich das Feld ein bisschen auflöst, halte ich mir eigentlich immer am Ellbogen oder das Band ganz eng, dass ich einfach wirklich also Ellbogenkontakt habe. Mhm. Und ja, da bin ich schon ein bisschen ein Tunnel, da muss ich einfach den Guide voll vertrauen. Da muss ich die Leute rund um mich ausblenden, aber ja, da muss ich einfach schauen, dass man da irgendwie durch das Gewurzel einfach durchkommt. Nervös werde ich nicht. Also das habe ich schon zu viele Wettkämpfe und man weiß, irgendwann nach ein paar hundert Meter löst sich das Feld oder teilt sich das ein bisschen auf und es teilt sich auch die Geschwindigkeit ein bisschen ein. Also die langsamer sind, die fallen dann eh zurück und die Schnellen sind dann vorne eh weg und
gewöhnlich
findet dann jeder sein Datum. Also sein
gewöhnlich sollte man dann schon auch, kann man sich auch drauf verlassen, weil ich gesagt, schon gut gekennzeichnet. Ich habe da zugeschaut bei dem VCM, wir sind mir vorbeigelaufen, so da Stadtparkhöhe, da ist noch immer sehr viel los.
Ja.
Aber man kann euch schon gut erkennen. Es ist wirklich, ihr habt ja ein gut sichtbares Dress an und man kann dann ja doch ein bisschen auf die Rücksichtnahme der anderen Läufer auch bauen, oder?
Das stimmt. Also, normalerweise ziehe ich so einen blinden Leiberl ziehe ich eigentlich im Training nie an, weil ich bin nicht der Freund von Kennzeichen und so weiter. Mhm. Aber in einem Wettkampf ziehe ich das einfach an, weil das macht einfach, da ist man sichtbar, die Leute wissen, okay, der sieht schlecht. Und wenn der Bauer mal schreit, ey, vorsichtig, dass die einfach vorne Platz machen, weil sie gerade kreuz und quer laufen und das vielleicht einmal die Spur halten oder vielleicht einen Schritt nach links oder rechts machen, dann verstehen sie es auch. Das ist natürlich, man muss nicht so viele Sachen erklären. Das ist einfach.
Ja, gut so, ne? Also, ja. Und dann umso unverständlicher, wenn man dann quasi geschnitten wird. Klar, wenn jetzt das vor einem passiert, oder du quasi hinten bist.
Entweder hat nicht geschaut oder, man weiß nicht. Ja. Also,
oder eben auch schon wieder Laktat als Ausrede.
Ja, da muss man wahrscheinlich auch Fairness halber dazu sagen, jemand, du hast es eh vorher so schön gesagt, du orientierst dich nach vorn und der vor dir orientiert sich auch nach vorne. Ja. Also man kann oftmals ja nicht wissen, was hinter einem passiert. Genau. Dann rennt er auch sein eigenes Rennen oder die.
Ja.
Ich glaube, so schätze ich die Sportwelt ein, dass jeder, der das irgendwie sieht, da wirklich Rücksicht nimmt. Und
dann haben wir eben ein Ziel bei dem zweiten Crash, hat der eine Herr geglaubt, er hat irgendwas falsch gemacht, dann hat er sich, glaube ich, 2 Minuten entschuldigt und gelobt, habe ich gesagt, es passt, es ist alles gut. Es ist einfach, jeder ist im Ziel angeschlagen und es ist mit Adrenalin und was, das kann einfach passieren.
Ja. Beim Laufen, es wird schon ein bisschen etwas fassbarer und vielleicht probieren wir zwar mal bei unserem nächsten Longjog. Einmal vice versa, ein paar Meter mit Augen
zu. Die nächsten 6 Wochen gibt es keinen Podcast
live aus dem Krankenhaus. Nehmt euch bitte an der Hand.
Ja, genau. Schaut hier. Ja, gut. Das tun wir sowieso immer. Das hätten wir sowieso nicht zurückfinden haben.
Ja, das stimmt.
Ich stelle mir das am Radl noch extremer vor.
Ja.
Also am Tandem-Radl, wenn man da dann hinten logischerweise sitzt und quasi die Kontrolle über das Drum auch zu einem großen Teil abgibt, das ist eine Situation,
Naja, man ist halt dann ausgeliefert.
Ja, wo man wirklich wenig tun kann,
außer treten,
genau.
Ja, nein, das ist, also ich sage mal, der ganze Blindensport beruht auf Vertrauen. Das ist einfach so. Also überall, wo irgendwie ein Guide oder eine zweite Person im Spiel ist, muss ich einfach ein gewisses Vertrauen haben. Und das ist im Radsport klar. Wenn ich am Rad sitze, dann muss ich dem da vorne zu 100% vertrauen. Aber so, wenn ich denen nicht vertrauen würde, dann würde ich mit denen auch nicht aufs Rad steigen.
Aber was ich noch viel mehr meine, ist, ein Sturz beim Laufen, okay. Das ist, okay, da haut es dann hin. Passiert wahrscheinlich nicht so viel. Aber bei Höchstleistungen, bei Höchstgeschwindigkeiten am Radl, da passiert halt dann schon eher was, ne?
Das ist halt das Risiko.
Mhm. Ja. Hast natürlich, wenn du allein fährst, auch da.
Ja, wobei eine Komponente, finde ich, kommt schon dazu, wenn du halt natürlich hinten drauf sitzt. Und ich meine, normalerweise, wenn du halt irgendwie kurz vor dem Crash bist, merkst du das und kannst doch irgendwie alles anspannen, dich ab, irgendwas irgendwie reagieren drauf. Ja. Und da ist es halt dann wahrscheinlich relativ ungespitzt. Ja.
Das ist schon andererseits, wenn du Sozius auf einem Motorradl bist,
ist
ganz das Gleiche. Ja.
Nein, also, wie gesagt, ich habe da jetzt wenig Respekt. Also, und ja, es kann immer was passieren. Und ja, aber zum Glück, ich bin noch nicht wirklich, also einmal bin ich halt schwer gestürzt, weil man nicht gröbere Hautabschürfungen, aber dass ich jetzt sage, mir hat es uns jetzt so richtig einmal jetzt gelegt, das war eh zum Glück.
Ja, du hast ja eine gute Statistik, weil ich glaube, wir zwei waren zu zweit.
Naja, also das darf ich jetzt nicht sagen.
mehrere Kapitale hingelegt, was dann Ärger ausgegangen ist oder was nicht so gimpfig war. Ist dann eben schon spannend. Ich glaube, der Paul hat es nebenbei irgendwas anklingen lassen, so Cyclocross ist auch was du schon mal gemacht hast? Oder in die Richtung?
Ja, Mountainbiken gehe ich schon regelmäßig.
Ja, wie stellt man sich das vor? Ich meine, da geht es ja auch wirklich zu zweit darum, dass man dann im rechten Moment richtige Gewichtsverlagerungen macht und.
Also, naja.
Das ist ja nicht dann so, dass man sich draufsetzt und tritt. Im Oval, glaube, dass das funktioniert.
Ja.
Auf der Straße tue ich mir eben schon wieder ein bisschen schwerer in einem Zeitfahren. Und wenn es dann noch im Gelände rund geht,
wir fahren jetzt nicht so wahnsinnige Trails, das ist eh klar, weil es geht schon manchmal relativ zackig um die Kurven und steil und was weiß ich. Nur der Vorteil ist bei einem Tandem, überschlagen kannst du nicht. Der Radstand ist viel zu lange. Also.
Das macht es natürlich gleich wesentlich einfacher. Ja, wenn wir zwei die Trails sehen würden, hätten wir schon wieder den nächsten Crash.
Für mich sind das dann schon Tragepassagen.
Ja. Ja, also ich meine, da natürlich, da bin ich manchmal schon froh, dass ich schlecht sehe, wenn es irgendwo steil bergab geht. weil alles muss ich dann nicht sehen. Und bin ich froh, wenn wir dann unten sind, weil ich mir denke, okay,
Du sagst das eh richtig. Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. irgendwann muss man sich dann einmal was trauen und Gas geben. Eine sehr, sehr artverwandte Sportart, und was ich mir vielleicht noch wieder eher vorstellen kann, ist eben im Ruderbereich bist du da. Bist jetzt auch gerade dabei, oder?
Ja, das habe ich jetzt seit 2 Monaten habe ich jetzt da hineingeschnuppert. Nein, es taugt mir total eigentlich. Also bis jetzt bin ich nur am Ruderergometer und in der Stadthalle, da in den Ruderbecken gewesen, also am Boot war ich noch nicht. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Könnte man vorstellen, dass ich da vielleicht meine Ambitionen ein bisschen ausbaue. Jetzt nichts, was jetzt in Hochleistungssport geht, aber doch ein bisschen ambitionierter. Und vor allem, es ist doch ein super Ausgleichstraining, bringt extrem gute Oberkörperstabilität und das ist ein geniales Training.
Ja, genau, also aus dem, was du sowieso schon machst, wenn du zur Zeit auch vielleicht noch ein bisschen schwimmst, dann macht das auch Sinn. Aber ist das Rudern natürlich ein sehr artverwandter Sport. Und das Thema Guides ist da wahrscheinlich nicht so groß, wenn man dann ohnehin in einem Ruderboot sitzt, nicht unbedingt im Einser, Aber in einem Zweier oder Vierer oder Achter, dann geht das ja ohnehin nicht.
Stimmt. Nein, also ohne. Guide-Problem hat man eigentlich keines. Also das ist, das Reglement finde ich zwar, also die paralympische Bootsklasse finde ich zwar ein bisschen eigenartig, weil es müssen immer zwei Behinderte in einem Boot sitzen, was natürlich wesentlich schwieriger ist, weil man muss ja zwei unterschiedliche finden. Mhm. Es wäre einfacher, wenn man einen Sehenden, einen Nichtbehinderten und einen Blinden zum Beispiel zusammengeben würde, wäre, glaube ich, leichter zu handeln. Ja, aber
so ist das Reglement. Wär das dann nicht schon fast wieder normal olympisch reif? Also wenn ein Sehender und wie gesagt für körperliche Einschränkungen in Bezug auf Beine, Arme gibt es nicht, ist dann in Bezug aufs Reglement nicht schon wieder eher am ganz normalen olympischen Sport?
Ja, da könnte man dann auch also sagen, dann könnte man den Tandem-Radsport auch zu den wieder, also weil früher also ist man ja Tandem auf der Bahn gefahren, also auch bei den Nichtbehinderten.
Ja.
Und dann könnte man ja genauso sagen, ja man macht jetzt wieder Tandem mehr und dann könnte man den Blinden auch. Aber da ist halt der Unterschied. Also da ist wieder das Training. Also natürlich, wenn man ein Hochleistungssport ist, wenn man eine gewisse Infrastruktur hat, ist nicht das Problem. Dass man vielleicht in Österreich doch schwächer, jetzt in Holland, in England oder in Spanien, da gibt es einfach, da ist einfach die Organisation wesentlich besser. Da haben die Blinden einfach, die haben da einfach weniger Probleme, da die Tandempiloten zu finden. Also weil die Behinderten sind in die World Tour Teams integriert. Und wir in Österreich oder auch in Deutschland sind beim Radsportverband, aber jetzt nicht irgendwo in einem World Tour Team.
Aber trotzdem außen vor.
Das ist außen vor und das ist der große Unterschied, weil dort bist du direkt an den Sportlern und das ist in Österreich nicht und deswegen ist es halt wesentlich schwieriger. Und das ist halt das, was halt der Unterschied ist: der Sehende kann immer trainieren gehen. Und ich kann nur Rad fahren gehen, wenn ich einen Guide habe, wenn ich einen Partner habe.
Genau. Ja, und je besser die Strukturen, desto öfter kannst du es, desto besser wirst. Ganz ein logischer Schluss.
So ist es, genau.
Aber beispielsweise, ich meine, vielleicht bin ich jetzt ganz am falschen Weg, aber jetzt im Rudersport, wenn ich mir vorstelle, im Viererrudern oder sowas, bist du da direkt auf einen Guide angewiesen oder könntest du einfach in einem, ich sag's jetzt blöd, in einem normalen Ruderteam ja eigentlich genauso im Boot mitfahren, oder?
Ja, theoretisch ja, weil den Rhythmus halten, das funktioniert über die Akustik, weil man hört ja eh, wann die Welle ist und so weiter. Eigentlich ist man da nicht wirklich eingeschränkt. Ne?
Trotzdem wieder spannend über die bürokratischen Strukturen.
Ja, ja.
Und so viel zum Thema Inklusion, oder?
Ja. Sportland Österreich.
Ja,
es zieht sich halt auch durch alles durch. Und gerade die Sommersportarten wissen wir ja, dass man da durchaus Nachholpotenzial hat.
Und der Wink geht wieder eher in die nordischen Länder, wo es dann doch funktioniert, wo es eben im normalen, unter Anführungszeichen wieder im normalen Sport auch so funktioniert.
Ja, das stimmt.
Warum soll es anders sein?
Ja. Jetzt musst du uns noch ein bisschen was erzählen, dein Triathlon-Podcast, über dein Triathlon-Experiment. Quasi wieso, oder ich frage mal vorweg was ganz anderes. Ist das eigentlich dann so, dass man einen Guide hat, mit dem man alle drei Disziplinen macht, oder ist das dann wirklich so, also im Wettkampf jetzt, oder wird da gewechselt unter den
Disziplinen?
Ja.
Also grundsätzlich, wenn ich bei Lizenzrennen, also im Europacup, Weltcup, Weltmeisterschaften und so weiter, da muss ich mit einem Guide starten.
Ah, okay.
Genau,
okay.
Das muss wirklich ein Triathlet sein.
Ja.
Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Volkstriathlon, in Pölten, Bodersdorf, was auch immer, da ist komplett egal, da gibt es ja kein Reglement dafür. Da kann ich dreimal wechseln. Okay. Also da kann ich, also da ist,
jede
kann
Disziplin.
Ich mit, jede Disziplin, unterschiedlichen Guide nehmen, da ist es egal.
Und wie ist das, wenn jetzt im Open Water schwimmen, funktioniert das dann auch quasi über die Schnur, gibt es das dann genauso wie beim Laufen im Prinzip, weil Kommunikation jetzt da...
Nein, Schwimmen ist Kommunikation schwierig. Recht schwierig. bei Paratriathlon-Wettkämpfen müssen die Athleten nebeneinander schwimmen. Da ist man mit einem Band verbunden am Oberschenkel, so dass man halt mit der Hand nicht entfädelt.
Ja.
Ist natürlich extrem schwierig, weil wir wissen alle, wir schwimmen nicht geradeaus.
Ja.
Und das ist natürlich bei einem Blinden noch schwer, weil wenn ich auch den Kopf in die Höhe gebe, sehe ich nicht wirklich viel.
Mhm.
Jetzt ist das, also die Koordination ist da extrem schwer. Wir vereinfachen uns das immer ein bisschen und wir schwimmen immer hintereinander. Also da geht der Gurt bei mir um die Hüfte herum und dann über die Schulter drüber und beim Guide dann auch wieder
um. Okay, verstehe.
Genau. Und das ist eigentlich am einfachsten, weil da bist du, also auch wenn es jetzt bei so Massenstart bewerben, ja, wo viele Leute sind, bist relativ schlank, also einspurig. Und ja, manchmal schwimmen die Leute, also sehen sie das Bundle nicht, aber ja, dann muss ich halt ein bisschen auf Zeiten tauchen.
Da geht es nicht durch.
Das merkt er dann eh relativ schnell, aber grundsätzlich, das ist eigentlich am einfachsten hintereinander, weil man, klar, sie wollen natürlich im Paratriathlon, dass die Leistung des Blinden zählt.
Ja.
Könnte hintereinander, also habe ich natürlich einen Wasserschatten, er könnte mich ziehen. Er zieht mich natürlich auch ein bisschen, weil es muss das Band immer gespannt sein, also es sollte gespannt sein, weil wenn es nicht gespannt ist, greife ich immer mit der Hand herein.
Ja,
okay, Wasserschatten, ich darf ja sowieso haben. Ja.
Also, naja, sicher, aber er könnte natürlich, wenn er jetzt viel stärker ist beim Schwimmen, dann zieht er natürlich. Könnte er ziehen,
okay, zieht. Ja. Gut, ja, also gibt es im das mit einem Band verbunden sein, gibt es ja im Swimrun gibt es das auch.
Ja.
Das sind ein bisschen längere Leinen und da ist aber viel mehr der Sicherheitsgedanke, wenn die im offenen Gewässer irgendwo einfach längere Strecken absolvieren, die nicht wirklich gesichert sind, dann hat man zumindest den Partner. Und da ist jetzt der Grund anderer eben die Richtungsfindung und die Orientierung, die du dann brauchst. Ne?
Ja, genau.
Um vor möglichst kurz von A nach B zu kommen. Ne?
Genau.
Ja.
Möglichst kurz ist immer im Schwimmen immer das einzig Mögliche.
Ja. Nein, weil ich würde wahrscheinlich ein paar Bojen auslassen.
Ja. Und am Rad ist es dann egal. Also da wird die Leistung quasi verdoppelt, wenn du am Tandem sitzt.
Richtig.
Das
zählt. Das ist dann quasi wie ein Teambewerb.
Genau. Ja. Und beim Laufen wieder wieder die Einzelleistung.
Ja, genau. Okay.
Ja.
Wobei, da würde ich sagen, also jetzt für mein Verständnis, für das Reglement, würde ich das dann gleich als konsequent irgendwie durchziehen, weil wenn es am Rad dann quasi sowieso, wie du sagst, multipliziert wird, könnte man es beim Schwimmen ja eigentlich das Reglement gut und gern so gestalten, dass man wirklich hintereinander schwimmen kann, oder?
Ja.
Also rein aus praktischen Gründen jetzt, wenn es wirklich um den Gedanken der Leistungsverfälschung geht, dann verfälscht sich das ja am Rad noch einmal exorbitant mehr
als natürlich beim Laufen. Viel mehr.
Ja. Aber man hört schon so durch, also wenn, dann sind es eher die kürzeren Distanzen, die dich interessieren, oder? Wenn du von der Weltcup-Rennen redest und solchen Dingen. Oder hast du irgendwelche Ambitionen oder geistert es irgendwo in deinem Kopf herum, auf längeren Distanzen im Triathlon zu starten? Also Möglichkeiten gibt es ja genug. Ne?
Einmal habe ich eine Halbdistanz gemacht.
Ja.
St. Pölten, das war 2017. Mhm. Das war eigentlich mein zweiter Triathlon, glaube ich.
Ja. Okay.
Genau. Vorher habe ich, also 2016, im September habe ich Bodastorf gemacht und dann 17 St. Pölten, genau. Aber mittlerweile interessiert mich so lange Distanzen eigentlich nicht mehr, weil es ist doch, ist mir zu viel Aufwand.
Ja.
Also Radfahren und Laufen ist okay, aber es ist halt das Schwimmen ist halt immer schwierig und ja.
Ja, also das sollte dann ja auch trainiert werden. Und du bist eben aus Wien, das muss man sich mal vorstellen, nebeneinander mit einem Bundle verbunden, irgendwo trainieren in einem Boot.
Im Boot nicht,
das wird
natürlich Open Water.
Das wird schwierig. Naja, aber ich glaube, das sollte man vorab schon länger trainieren. Oder halt dann wirklich nur in der alten Donau. Ja,
was meine Erfahrung angeht, ist es genügt 3-4 Mal. Also weil der Begleiter vorne, was braucht der viel machen? Er schwimmt einfach.
Schwimm halt.
Nein, es ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft.
Okay. Ja, weil ich stelle mir schon wieder kompliziert
davor. Nein, es ist nicht so. Also ich mache das immer ganz unkompliziert, wenn ich jetzt einen neuen Guide habe. Laufen wir einfach einmal. Schwimmen wir einfach einmal. wenn Radl fahren, okay, muss ich ihm vielleicht ein paar Tipps geben. Aber sonst laufen wir einfach einmal und dann schauen wir, was passiert.
Er spielt sich dann wahrscheinlich eh gut zusammen, ja, oder?
Genau. Also vorher nicht zu viele Gedanken machen.
Ja.
Genau.
Was sind sonst jetzt die Ambitionen in der nächsten Zukunft für die Rudern? Haben wir schon so ein bisschen mitgekriegt, da vielleicht das eine oder andere Stündchen mehr investieren.
Ja.
Und ansonsten gibt es im Laufbereich noch irgendwas, was du unbedingt erreichen möchtest?
Ja, also das Nahziel ist der Halbmarathon im März jetzt unter 1,30. Das ist jetzt so das nächste Ziel. Und ja, dann schauen wir mal.
Die berühmte Schallmauer
1,30. Ja, genau. Aber wieder beim VCM, im Rahmen des VCM? Mhm, oder?
Ja, wieder beim Vorbereitungslauf.
Beim Vorbereitungslauf.
Okay. Ja, ja, weil es sind einfach zu viele Leute.
Ja, ich glaube, die Bestzeiten
sind auch schwierig. Ja, ja, ist das schwierig, genau. Und die Hauptallee ist einfach geradeaus.
Ja. fast geschaffen dafür.
Ja. Nice. Und man kann da wirklich den Kopf abschalten. Also man kann einfach nur laufen. Und es ist jetzt für den Guide wesentlich angenehmer und natürlich für mich auch.
Ja, das glaube ich sofort. Mhm. Ja.
Natürlich ist nicht nur Freizeit vom Sport geprägt bei dir, sondern auch Beruf. Ja, also nein, nicht einmal im weitesten Sinne. Es ist einfach auch Sport. Du bist Masseur.
Ja, genau.
Und massierst da bei unter anderem oder ausschließlich bei Rapid Wien. Ich bin kompletter Fußball-Knockerpatzler.
Aber hey, du hast gewusst, dass eine Fußballmannschaft
ist. Ja. Das musst du wissen.
Solange du weißt, was für Vereinsformen sind, dann passt.
Das sind die Violetten, oder?
Warte, dreh schnell das Mikro.
Und ich darf schon wieder schneiden.
Nein, da bin ich nicht so firm. Aber im Prinzip bist du ja dann dem Sport trotzdem in deinem ganzen Leben, Lebensablauf, in dem Konzept, ganzen Lebenskonzept treu geblieben und da ganz eng damit verwurzelt. Ja,
ja, also es dreht sich wahrscheinlich 90% in meinem Leben um Sport, gefühlt. Ja, also ich bin relativ spät erst zur Massage gekommen, aber wie ich dann mit der, also während der Ausbildung habe ich schon gewusst, ich möchte einmal im Leistungssport tätig sein.
Mhm.
Und es hat sich dann einfach die Gelegenheit ergeben, dass ich bei Rapid Wien arbeiten darf. Und ja, da bin ich eben für, also ich bin kein Teamtherapeut, bin quasi ein Springer zwischen erster und zweiter Mannschaft, bin aber in beiden Mannschaften voll integriert, würde ich sagen.
Genau. Ja. Bist du angestellt?
Bin ich angestellt, ja.
Okay, ja. Genau. Ja. Verstehe.
Das heißt, es liegt in deinen Händen, ob Rapid irgendwann in dem Jahrhundert nochmal Meister wird.
Und dann? Naja, ich kann die Wahl so hinrichten.
Ja. Das wäre ja schon mal was. Aktuell schaut schlecht aus.
Ja. Ja, es ist dann wahrscheinlich gescheiter, wenn du mit deinen sportlichen Leistungen glänzt.
Ja, also ich habe mal kurz im Blindfußball hineingeschnuppert, haben die Kollegen gemeint, naja, wenn jetzt die Stürmer ausgehen, dann kann ich einspringen da vorne, aber
bitte.
Ja, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, dann schaut das noch viel schlechter aus.
Blindenfußball, das ist das mit Ball und das
mit Klingelball.
Ja, genau. Ja, 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 das habe ich schon mal
gesagt. Ja, das ist so eigentlich nicht Blindenfußball, sondern Blindenrugby.
Okay, weil es.
Nein, weil es ja permanent
weil so zur Sache geht.
Nein, weil es so zur Sache geht.
Okay, verstehe. Also
es ist für einen Ausdauersportler viel zu gefährlich.
Ja, ja, Fußball generell schon. Und dann
noch, dann noch blind.
Ja. Wieso ist da das Reglement so entschärft, dass das viel mehr möglich ist?
Nein, aber automatisch. Also du läufst okay. Automatisch. Also
man läuft automatisch gegeneinander, ja.
Nein, das nicht. Also
ja,
wenn man, also bis auf den Ballführenden schreien alle Voi. Das heißt auf Spanisch. Ich komme oder Servus, also irgend so eine Phrase. Okay. Und dann wissen alle Mitspieler oder auch der Gegner, wo halt wer ist.
Ja.
Und so vermeidet man halt
die meisten
Zusammenstöße. Aber natürlich, wenn sich einer umdreht oder was weiß ich, aus dem Vollen läuft, dann passiert es natürlich, dass sie mal zusammenlaufen. Aber
Ja, wieder. Ja.
Wahnsinn. Also jetzt stelle ich mir total so vom räumlichen Vorstellungsvermögen und so in dem in der Situation, dass man ja selber gerade mit einer gewissen sportlichen Intensität auch unterwegs ist und sich das obendrein noch vorstellen muss, wie viele Leute rundum wo sind, plus der Ball, plus das Tor.
Das ist bemerkbar machen auch noch. Ja, wie trifft man eigentlich das Tor?
Also, naja, es gibt ja, es ist ja die Geräuschkulisse, das ist ja immer ein Wahnsinn bei so einem Fußballspiel. Also die am Platz die Geräuschkulisse, weil die Guides sollen ja nichts, oder also die Zuschauer sollen ja fast nichts reden. Oder halt, wenn dann nur flüstern, damit die Spieler halt den Ball hören. Und es gibt Guides, also es gibt hinter dem Tor einen Guide. Der Tormann redet extrem viel. Der Tormann ist sehend.
Ah.
Genau. Der Tormann ist sehend. Ne, weil sonst wird es ja, keine Ahnung, Spiel 10 zu 50 ausgehen.
Naja, oder die Tore sind kleiner, ne?
Naja, die Tore sind. Ja, ich weiß nicht, ob die Tore kleiner sind, das ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay. Aber auf jeden Fall der Tormann oder Torfrau, die sind sehend. Und die Trainer auf der Seitenlinie, die dürfen auch noch mitguiden. Also es gibt drei.
Irre, was da Informationen
herangehen. Ja, brutal. Es ist brutal. Also es ist ein Reizeinfluss, unglaublich. Also natürlich vom Tormann, von Torguide, von Trainer draußen, also. Und dann noch das Voi und der Ball und die Gegner.
Na, Wahnsinn. Mario, die wird, glaube, wir sind in der Matrix.
Das
ist echt unvorstellbar. Also ja. es ist halt so geil, wenn man sich das irgendwie mal vorstellt, was alles eigentlich wie möglich ist. Ja. Es ist brutal.
Es ist echt brutal. Ja, ich war schon beeindruckt im Vorfeld vom Podcast. Wir haben einfach via WhatsApp kommuniziert. Das geht ganz flott und ganz normal. Also ich wäre keiner drauf, ich wäre nie drauf gekommen, dass du nichts siehst oder wenig siehst. Ja. Da wird schon dann auch ganz gute Möglichkeiten geben und sicher auch technische Hilfen heutzutage.
Ja, technisch, ja.
Und da war aber in keinster Weise irgendeine zeitliche Verzögerung zu anderen.
Ja, okay, ich kann es nicht mit zwei Fingern schreiben, aber grundsätzlich bin ich relativ flott beim Tippen.
Ja.
Oder ich könnte natürlich auch.
Wie machst du das? Hast du eine Blindentastatur?
Nein, das Handy, also am iPhone gibt es ja die integrierte Software, die lässt mir das ganze Betriebssystem vor.
Ah, okay.
Genau, die lässt mir alles aus.
Und während du tippst, dann was du tippst?
Ja, natürlich habe ich dann die Tastatur im Kopf.
Ja.
Und ich weiß natürlich, wo jeder Buchstabe ist, aber wenn ich drüber wisch, sagt er mir jeden Buchstaben.
Okay.
Und wenn ich auslasse, dann schreibt er. Ich meine, ich kann einstellen, dass ich noch ein zweites Mal klicken muss oder tippen muss, dass er schreibt. Aber
ja, ich weiß,
so grundsätzlich, wenn ich einmal lasse. Ja, und wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich halt flaschen.
Ja, aber trotzdem, ja. Da kriege ich andere Nachrichten mit.
Ja,
viel mehr Fehlern. Oder
nein, ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund, der was 50 Fehlern verschicken möchte.
Ja, nein, es war kein einziger dabei. Also.
Nein, glaube ich. Aber ich bin auch ein Freund von Sprachnachrichten, wenn es um viel Schreiben geht.
Ja, klar.
Dann nervt es mir einfach.
Ja, klar.
Aber das, glaube ich, haben nicht nur Blinde, das haben auch die Sehenden.
Ja, das ist richtig. Ja. Wir nerven dann auch zwischendurch die langen Sprachnachrichten.
Sorry. Ja. Die kommen von mir.
Das kann man schneller drehen.
Ja, das ist eh schon Standard, oder?
Ich torpediere das, ich spreche dann ganz langsam. Ja. Ich werde einmal zweifach.
Ja.
Na cool. Also total interessante Insights in ein Themenfeld, was unvorstellbar ist. Also danke auf jeden Fall, dass du da warst und dass du uns das berichtet hast.
Ja,
und
die Zeit ist auch verflogen.
Ja,
total. Es geht dahin. Ja, ganz interessantes Thema, kann ich mir noch anschließen. Und ich glaube, das haben wir im Auto auch schon kurz besprochen. Es schlägt sich so und so durch. Es sind einfach gewisse Charaktere, die Sport betreiben, die Leistungssport betreiben, die in jeder Hinsicht eine Entwicklung wollen, die nicht stillstehen wollen. Und genauso einer sitzt da bei uns da und es treffen sich immer wieder die gleichen leider. Und das ist das Coole in der gesamten Community aus meiner Sicht.
Stimmt, ganz genau.
Ja, das ist einfach, wenn man ein gewisses Leistungsanspruch hat, ich glaube, da treffen sich immer die gleichen Charaktere, weil die wollen einfach nicht nur im Sport, auch im beruflichen Kontext überall wollen die einen gewissen Fortschritt. Und das ist, ja, die sind aus einem ähnlichen Holz geschnitzt, ja, das ist klar.
Absolut, ich glaube, das kann man genauso stehen lassen.
Genau
so,
ja. Ja, wenn ihr Fragen habt an den Patrick,
dann schreibt es uns.
Schreibt uns einfach.
info@sweetspot-training.at.
Oder als Kommentar.
Oder als Kommentar.
Wir leiten uns gerne
weiter. Sagen wir zu dir danke vielmals, dass du da warst und die Folge beehrt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, lasst es uns da. Und ansonsten sagen wir danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Ciao.